freuen Sie sich auf das Netzwerkevent für die Pioniere der Wasserstoffbranche. Das H2 Forum Berlin am 4. und 5. März bringt erfolgreiche Projektrealisierer, Entscheider aus Wirtschaft und Politik und Finanzierer zusammen. Und das bereits zum 5. Mal. Die zweitägige Managementkonferenz mit 450 Teilnehmenden ermöglicht intensives Netzwerken in einem exklusiven Rahmen. Neben Keynotes und Paneldiskussionen mit Top-Speakern erwarten Sie beim H2 Forum Berlin Projektberichte aus der Praxis, interaktive Formate und Austausch auf Augenhöhe. Seien Sie im März mit dabei. Nutzen Sie den Code H2F-Podcast und buchen Sie Ihr Ticket unter h2-forum.eu.
Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch. Es gibt eine neue Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Und auch wieder mit dabei, selbstverständlich, der Johannes. Hallo Johannes, servus. Du hast es auch wieder hier an die Bar geschafft.
Ja, hallo Martin. Ja, was soll man noch sagen? Hallo im neuen Jahr, auch wenn das jetzt nicht die erste Episode im neuen Jahr ist.
Ja, nee, es waren schon ein paar, ja, genau.
Die erste, die wir im neuen Jahr aufgenommen haben.
Genau, ja, doch, das vielleicht, das ist die erste Episode, die wir im neuen Jahr jetzt zu zweit bestreiten tatsächlich. Die bisherigen Episoden, die waren ja immer mit Gast oder mit Gästen, genau.
Ja, also insofern ist es auf jeden Fall gerechtfertigt, nochmal ein frohes neues Jahr zu wünschen.
Ja.
Viel Spaß im neuen Jahr und natürlich wahnsinnig viel Wissen, das von unserem Podcast transportiert wird.
So hoffe ich zumindest, genau.
Einige Einblicke.
Ja, genau. Und am besten auch schon startend quasi mit den Einblicken jetzt mit der heutigen Folge. Es geht um die sogenannten Cleanroom-Gespräche, die stattgefunden haben im letzten Jahr, im April und Mai 2024. Die Ergebnisse sind dann Ende November, Anfang Dezember veröffentlicht worden. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir das Thema hier im Podcast haben, aber es ist ja wie immer, wir sind ja nicht dafür bekannt, Johannes, jetzt sofort immer auf irgendwelche News zu reagieren, sondern erstmal so ein bisschen zu verdauen und dann einzuordnen. Und jetzt ist es auch bei diesem Thema soweit. Die Cleanroom-Gespräche, Johannes, die Vertreter des Bundesministeriums für Digitalisierung und Verkehr, BMDV, und der NOW GmbH mit den europäischen Nutzfahrzeugherstellern geführt haben.
Genau, was bedeutet das? Cleanroom-Gespräche, das sind nicht Gespräche in irgendeiner Batteriefabrik oder im Operationssaal, sondern genau, es heißt einfach, dass das Gespräche sind, wo die Hersteller quasi ganz offen über ihre Pläne reden können, ohne Angst zu haben, dass das liegt, dass das in irgendwelche Wettbewerber kommt, dass irgendwelche kartellrechtlichen Sachen gebrochen werden, sodass im Prinzip die NOW da wirklich eine Studie zusammenstellen konnte, die ziemlich nah oder sich eigentlich komplett aus den wirklichen Plänen von den Herstellern speist. Natürlich, das weiß man nie, das ist die Zukunft und so weiter, aber es ist schon so, dass diese Pläne doch wirklich das sind, was die Hersteller am realistischsten im Moment einschätzen. Und das ist daher wahnsinnig interessant, dass man das halt sieht. Das ist nicht irgendeine Studie, die sich eine Unternehmensberatung quasi nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt hat, sondern da sind wirklich die Informationen von den Herstellern die Basis dafür.
Ja, genau. Und spezifisch liegt der Fokus natürlich auf der, was man so allgemein als Verkehrswende immer so bezeichnet, eben die Transformation, speziell jetzt des Nutzfahrzeugsektors, des schweren Fahrzeugsektors, des Heavy-Duty-Sektors, wie man ja auch immer sagt, hin zu nachhaltigen und klimaneutralen Technologien im Antrieb. Da spielen natürlich im Endeffekt jetzt generell mal drei Technologien eine Rolle oder vier, wenn man so möchte. Die erste ist natürlich die Batterie, die auch jetzt wenig überraschend die dominierende Technologie war und bleibt von dem, was die Hersteller jetzt genannt haben. Wir gehen gleich noch ein bisschen im Detail drauf ein. Die zweite ist die Wasserstofftechnologie, die sich eben in den Spielarten Verbrennungsmotor und Brennstoffzelle äußern kann. Die dritte ist dann alles, was so landläufig unter dem Thema quasi sozusagen halt Erdgas oder LNG formiert wird. Und die vierte, die so ein bisschen an Randdasein führt und auch noch mehr jetzt an den Rand gedrängt worden ist, das ist diese Oberleitungstechnologie, die schon einige Jahre so ein bisschen vor sich hin schwelt und, so legt es die Studie zumindest nahe, auch über dieses Schwelen wohl nicht hinauskommen wird, Johannes.
Ja, genau. Also, beziehungsweise das sind die Erwartungen der Hersteller, dass die sich da nicht viel versprechen davon. Und was da wirklich faszinierend ist, zu sehen, wie die doch wirklich stark auf diese, wie sie erwarten, dass die Batterietechnologie, die batterieelektrischen LKWs, gemeinsam vielleicht noch mit den Wasserstoffverbrennern, wie die doch extrem ansteigen werden in der Bedeutung. Bei der batterieelektrischen LKW ist es vielleicht schon erwartbar. Da gibt es ja auch viele, die sagen, das ist die Lösung für alles. Drum wird sich das durchsetzen. Dass der Wasserstoffverbrennungsmotor so stark zugelegt hat in ja dieser Version von den Cleanroom-Gesprächen-Report, das ist, glaube ich, schon die größte Neuigkeit, das Erstaunlichste, würde ich sagen.
Ja, naja, genau.
Also auch viel, viel stärker, als was man für den Wasserstoff, für die Wasserstoff-Brennstoffzelle erwartet. Und ja, das ist beeindruckend auch, wie stark der Absatz von Diesel-LKWs runtergehen wird. Da ist man wirklich so, dass im Jahr 2033 wird gerechnet, dass man quasi weniger Dieselverbrenner-Lkw verkauft werden als Wasserstoffverbrenner-Lkw.
Ja, genau. Das war tatsächlich auch die Zahl, die ich mir so notiert hatte, so als bemerkenswert, genau. Richtig. Vielleicht noch schnell zum Hintergrund. Diese Cleanroom-Gespräche, die haben tatsächlich nicht zum ersten Mal stattgefunden, sondern im Jahr 2022 wurde die gleiche Übung schon mal vorgenommen, durchgeführt. Insofern natürlich auch interessant, wie sich die Einschätzung da verändert hat. Und wie du es schon gesagt hast, die generelle halt Gangart oder die generelle Einschätzung, was die Zukunft bringen wird, die hat sich nicht verändert. Die meisten Hersteller sehen nach wie vor den Schwerpunkt, wie du es schon erwähnt hast, eben auf der Batterieseite. Und für das Jahr 2033, das du ja auch schon erwähnt hast, dann schon auch mit einem signifikanten Anteil die Wasserstofftechnologie, die sich auch vom Gesamtanteil leicht erhöht hat im Vergleich zur Einschätzung von 2022. Aber diese Erhöhung, die ergibt sich vor allem daraus, dass, wie du es ja auch schon gesagt hast, der Wasserstoffverbrenner in der Einschätzung 2022 noch quasi überhaupt keine Rolle gespielt hat und erst in den letzten 2-3 Jahren jetzt wieder verstärkt ins Bewusstsein gerückt ist. Und man zumindest Anteil von ungefähr 5% am Gesamtmarkt für den Wasserstoffverbrenner jetzt erwartet. Und diese 5%, die gab es eben im Jahr 2022 noch überhaupt nicht. Für die Brennstoffzelle erwartet man einen Anteil von so circa 16% und so kommt man insgesamt auf gut 20%, die erwartet werden als Anteil an den schweren Nutzfahrzeugen, die im Jahr 2033 dann verkauft werden oder abgesetzt werden und auf die Straße kommen. Trotzdem natürlich ist die Wasserstofftechnologie wesentlich geringer vom Anteil her zu sehen, als es die Batterietechnologie ist. Deutlich mehr als die Hälfte der Nutzfahrzeuge, die im Jahr 2033 eben abgesetzt werden, werden erwartet, mit Batterietechnologie angetrieben zu werden.
Ja, es ist dann natürlich jetzt auch zu erwähnen, dass das kein quasi, in Bayern würde man sagen, Made Wiesen ist. Also dass das kein Ding ist, wo jeder sagt, ja, das macht man jetzt so und ist ja alles nur noch eine Sache des Verkaufs. Es gibt da einiges an Problemen, die oder Herausforderungen, die noch gelöst werden müssen und die natürlich das alles beeinflussen. Und gerade bei der batterieelektrischen Seite ist es natürlich das Thema Ladeinfrastruktur. Und da ist es wirklich so, dass dieses Megawatt-Charging wichtig ist, dass Batterie, die Reichweiten von den Lastwagen wichtig sind. Und dass im Prinzip die Benutzer von diesen LKWs, die wollen natürlich ihre Flexibilität behalten. Und wenn die Ladeinfrastruktur diese Flexibilität nicht bietet, dann könnte es natürlich sich wiederum auf den Absatz auswirken. Genauso umgekehrt natürlich mit diesen Wasserstoffsachen geht es auch darum, dass diese Wasserstofftankinfrastruktur da ist und dass die in ausreichender Dichte vorhanden sind, dass die Tankstellen funktionieren. Und wenn sich da was ändert, dann könnte es natürlich nochmal einen deutlichen Einfluss auf die finalen Absatzzahlen haben.
Ja, Stichwort Ladeinfrastruktur, was mich da sehr überrascht hat, weil ich hatte nicht auf dem Schirm auch, dass das Verhältnis tatsächlich so extrem ist. Es wird erwartet, im Nutzfahrzeugsektor in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch ein Verhältnis von 80-20% zwischen dem Laden in einem Hub, in einem Depot zu 80% versus 20% Laden an öffentlichen Ladesäulen eben. Und dieses Verhältnis, das hat mich schon überrascht, dass tatsächlich eben halt der mit Abstand bedeutendste Anteil von Ladevorgängen tatsächlich dann in diesen Hubs und in Depots stattfindet. So sehr hatte ich das nicht auf dem Schirm. Verhältnis soll sich dann mittelfristig eben so ein bisschen verschieben, aber trotzdem, zumindest im Regionalverkehr, rechnen die Hersteller damit, dass auch in Zukunft, in der langfristigen Zukunft noch 70% der Ladevorgänge voraussichtlich eben im Hub oder im Depot vorgenommen werden.
Wobei da ist dann immer die Frage, wie das eigentlich angesehen wird, weil gerade es gibt natürlich diesen ganzen Verteilerverkehr, die LKWs, die eigentlich ziemlich planbare Routen fahren oder jede Woche im Prinzip dieselbe Route abstottern,
ja,
die dann jeden Abend auch zurückkommen und die werden dann natürlich jeden Abend einfach wieder auf 100% vollgeladen. Wahrscheinlich diese ganzen Überland-LKWs, die sind natürlich auf das Laden in irgendwelchen Tankstellen an der Autobahn und so weiter angewiesen. Und da könnte es sein, natürlich, dass die auch quasi dann viel mehr Energie reinladen müssen, als wenn ich jetzt einen LKW habe, der jeden Tag 150 Kilometer fährt und dann abends wieder vollgeladen wird, ja, wo man dann quasi auch mit niedrigen Ladeströmen wieder laden kann. Das ist natürlich viel weniger die Herausforderung, als wenn ich wirklich dieses Megawatt-Charging brauche.
Ja. Aber trotzdem, diese positive Einschätzung oder dieser positive Ausblick für die Batterie, der ist sehr, sehr eindeutig vorhanden seitens der Hersteller. Ein weiterer Aspekt, der da natürlich immer eine Rolle spielt oder immer auch genannt wird, das ist die Reichweite. Man hat ja dieses geflügelte Wort, das hat sich ja etabliert in den letzten Jahren, eben halt Reichweitenangst. Und das ist ja für Nutzfahrzeuge oder für Betreiber von Nutzfahrzeugen natürlich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Da müssen einfach ja Strecken zuverlässig zurückgelegt werden können. Und auch dort, zu diesem Thema, hat man in den Cleanroom-Gesprächen nachgefragt, wie sind denn die Erwartungen, wie werden sich die Reichweiten entwickeln? Und Stand heute, eben Jahr 2025, mit Reichweiten, die so im Bereich zwischen 200 und 600 Kilometern liegen, ist man seitens der Hersteller da noch nicht so super glücklich und man erwartet in den nächsten Jahren jetzt auch keine Quantensprünge, sondern überwiegend inkrementelle Verbesserungen bei Energiedichte, Kosten, Lebensdauer und Effizienz. Aber trotzdem, man erwartet eben das magische Jahr, Johannes, das hat sich anscheinend jetzt von 2030 auf 33 verschoben, für das Jahr 2033 dann für die Batterie-LKWs Reichweiten von bis zu 1000 Kilometern.
Genau. Bei dieser Reichweiten-Grafik, die da drin ist in dem Report, das ist auch ziemlich interessant, dass halt man wirklich sieht, wie inkrementell die Reichweiten von den Batterie-LKWs höher werden. Also wirklich jedes Jahr oder alle paar Jahre dann gibt es so ungefähr nochmal 100, 150 Kilometer dazu.
Ja, genau.
Was ich faszinierend finde, ist, bei den Wasserstoff-Brennstoffzellen hat man eine extreme Spreizung.
Ja.
Es beginnt eigentlich immer bei dem oberen Bereich der Batteriereichweite so ungefähr und dann geht es jetzt im Jahr 2025 auf 1000 Kilometer. Bei im Jahr 2030 ist man dann schon bei 1500 Kilometer. Und was ich auch interessant finde, ist, dass diese Wasserstoffverbrennungsmotoren ziemlich eng sind in ihrer Reichweitenbereich,
ja,
und zwar immer so um die 800 Kilometer.
Ja.
Quasi 700 bis 900 Kilometer, der Bereich, wo die alle reinfallen. Die Frage ist, wo das herkommt, warum? Geht nicht mehr? Ist da wirklich kein Platz? Oder liegt es daran, dass halt der Verbrennungsmotor vielleicht doch dann ein bisschen ineffizienter ist? Oder sagt man halt, es ist auch einmal beschrieben in dem Bericht, dass dieser Wasserstoffverbrennungsmotor mehr so ein bisschen als Zwischentechnologie gesehen wird. Also, dass man jetzt sagt, das ist zwar früher einsatzbereit als die Brennstoffzelle,
ja,
aber dann, wenn die Brennstoffzelle endlich mal fertig quasi entwickelt ist und dann in 2030 auf den Markt kommt, dann wird der Anteil des Wasserstoffverbrennungsmotors wieder abnehmen. Was natürlich dann auch irgendwie eine Motivation ist, zu sagen, ja gut, das entwickelt man jetzt mal. Aber man steckt da nicht Irrsinnsressourcen rein, um das dann weiterzuentwickeln?
Ja, die Argumentation ist ja unter anderem auch die, auch dass man jetzt beim Wasserstoffverbrennungsmotor, was den Wirkungsgrad angeht, jetzt nicht mehr die großen Sprünge einfach erwartet. Weil der Verbrennungsmotor logischerweise halt eine bekannte Technologie ist, an der schon seit vielen, vielen Jahrzehnten gearbeitet wird, die auch zuverlässig ist und man einfach einschätzen kann, eben halt, was ein Verbrennungsmotor kann und was der nicht kann. Insofern überrascht es mich da jetzt nicht besonders auch, dass dort im Endeffekt diese Reichweite mehr oder weniger sozusagen in Stein gemeißelt ist oder feststeht. Man kann natürlich sagen, ja, man nimmt einfach mehr Tanks mit und hat dann mehr Wasserstoff dabei, hat dadurch eine größere Reichweite, aber dadurch sind natürlich wieder die Nutzlast, die man mitführen kann. Insofern ist das wahrscheinlich relativ feststehend, was man mit so einem Verbrennungsmotor erreichen kann. Die Hoffnung auf der Brennstoffzellenseite ist wahrscheinlich schon noch, dass die einfach vom Wirkungsgrad her noch Potenzial hat, was man heben kann. Vielleicht ergibt sich daraus auch diese relativ große Spannweite, die eben erwartet wird, so wie du es ja gesagt hast, eben jetzt im Jahr 2030 eben ja wirklich diese Spannweite von 600 bis 1500 Kilometern. Das ist natürlich eine Spanne von mehr als 100% sozusagen, weil man einfach nicht weiß, ja, was steckt denn in der Brennstoffzelle noch so wirklich drin, vor allem dann auch im täglichen Heavy-Duty-Einsatz, dass man unter Laborbedingungen die Brennstoffzelle zu hohen Wirkungsgraden treiben kann. Ja, natürlich, das ist der Fall. Aber es ist natürlich nochmal was anderes, wenn man einfach jetzt, keine Ahnung, irgendeinen Baustellen-LKW hat und die Brennstoffzelle dann da eben halt ihren Wirkungsgrad dann zeigen muss.
Ja, ein weiterer Punkt, den ich auch interessant fand, war die Beschreibung von dieser Kostenparität, die ja auch wahnsinnig wichtig ist, gerade wenn Wasserstoff-LKWs sich irgendwie quasi verkaufbar sein sollen, ohne dass man da ständig Fördermittel obendrauf legt. Da ist auch beeindruckend, wie weit diese Spanne ist, die von den Herstellern angegeben wird, bei welchem Wasserstoffpreis es sich dann lohnt, das im stimmt. Vergleich zum Diesel-LKW.
Ja.
Genau.
Ja.
Da ist man wirklich von 3 bis 8 Euro pro Kilogramm. Sagen, gut, ab 8 Euro pro Kilogramm Wasserstoffpreis ist es billiger, mit einem Wasserstoff-LKW zu fahren, oder ist man gleich teuer wie mit einem Diesel-LKW, wo man schon irgendwie das Gefühl hat, da gibt es wohl einige, die Technologie eventuell viel weiter und viel serienmäßiger schon haben, als andere, die sagen, der Wasserstoffpreis muss richtig billig sein,
ja,
damit es sich lohnt, wahrscheinlich, weil die Kosten für den Brennstoffzellensystem bei denen halt noch extrem hoch sind.
Das ist tatsächlich ein guter Punkt, weil vor allem, sozusagen habe ich mir das angestrichen oder es ist mir aufgefallen, weil sozusagen ein Absatz zuvor quasi halt die gleichen Personen ja angegeben haben, der Anschaffungspreis, der ist natürlich wichtig für so ein Fahrzeug, aber der spielt tatsächlich nicht so sehr die Rolle, wie es tatsächlich die Betriebskosten dann sind, eben halt, weil diese Fahrzeuge viel unterwegs sind, sehr hohe Strecken fahren und deshalb halt auch einen hohen Energieverbrauch letztendlich haben. Und das heißt, über die gesamte Lebensdauer hinweg gesehen, ist auf jeden Fall eigentlich die Energiekosten sind der entscheidende Faktor, ob sich so ein Fahrzeug eben halt rechnet oder nicht rechnet oder was eben dann die günstigste Art, so ein Fahrzeug zu betreiben ist. Und auf dieser Basis könnte man ja eigentlich denken, wenn die Energiekosten eben wirklich so entscheidend sind, dann sollte eigentlich relativ klar sein, eben halt, was der Preis für Wasserstoff dann sein muss, um eben von den Total Cost of Ownership her dann wirklich die günstigste Lösung darzustellen. Aber diese Spannweite ist mir wirklich auch aufgefallen, eben, dass einige hier von 8 Euro pro Kilogramm Wasserstoff sagen, ja gut, dann haben wir die Kostenparität erreicht, und andere davon sprechen, wir erreichen die Kostenparität erst bei 3 Euro pro Kilogramm.
Ja, genau. Das ist vielleicht noch der letzte Punkt, den ich sehr interessant fand, war mit diesen Absatzzahlen, um wieder auf das Thema vom Anfang zurückzukommen. Wenn man sich da die europäischen Absatzzahlen anschaut, dann sieht man irgendwie wieder, dass Deutschland alles besser machen will. So ungefähr. Der Dieselmotor ist im Rest von Europa
noch nicht so tot wie in Deutschland.
Genau, genau. Es ist halt auch so, die Grafik, die geht bei Europa nur bis 2030. Aber da hat dann der Dieselmotor noch immer 50% Marktanteil.
Ja, genau.
Der in Deutschland in dem Jahr schon irgendwie so um die 25%.
Ja, genau, ja.
Also es ist interessant, wo das wieder herkommt. Liegt es wirklich dran, dass quasi in Deutschland die lokalen Vorschriften da strenger sind, was natürlich bestimmt der Fall ist, wenn man sagt, Deutschland, da gibt es bestimmt viel mehr Beschränkungen für Dieselfahrverbote in Städten oder dann irgendwelche Umweltzonen und so weiter. Jetzt wieder schauen in irgendwelche anderen europäischen Länder, wo die sagen, ja gut, das ist jetzt nicht das wichtigste Thema, was wir haben. Dann ist natürlich so, dass da die Diesel-LKWs weiterfahren und weiterverkauft werden.
Ja genau, ich wollte gerade sagen, vielleicht hofft man als Nutzfahrzeughersteller dann trotzdem halt insgeheim zumindest so drauf, dass man, jetzt ohne da halt irgendwelchen Ländern jetzt zu nahe treten zu wollen, aber dass man halt in Bulgarien trotzdem noch den Diesel-LKW verkaufen kann in 2030, während in Deutschland...
Das ist wahrscheinlich der Fall ist.
Ja, genau.
Genau.
Während in Deutschland und vielleicht in Frankreich oder sowas den dann schon niemand mehr haben möchte. Oder vielleicht auch man den halt nur noch irgendwie mit Strafzahlungen dann hier betreiben kann, CO2-Bepreisung und so weiter. Und man hofft vielleicht darauf, dass man eben in anderen Märkten halt vielleicht trotzdem noch als eine Diesel-LKW dann los wird.
Ja, also man wird sehen, ob sich das alles so bewahrheitet.
Ja.
Und ob da wirklich in Deutschland das so viel schneller geht als im Rest von Europa. Weil man muss schon sagen, der Status heutzutage ist ziemlich identisch zwischen Europa und Deutschland. Also da ist nichts, was man heute schon sagt, oh, in Deutschland werden viel mehr alternative Antriebe in den Nutzfahrzeugen verkauft wie im Rest von Europa, sondern das ist beides mal im Prinzip eine dicke Linie für Diesel und dann irgendwie so ein Farbtüpfelchen für die
alle anderen Sachen.
Ja, genau. Alle anderen Sachen, genau. Also noch zeichnet es sich nicht ab, aber wir werden sehen.
Ja, genau. Wir werden sehen. Und insgesamt wird es auch spannend zu sehen, weil in 2 Jahren sollen erneut solche Cleanroom-Gespräche stattfinden. Das beabsichtigt das Verkehrsministerium also wieder dann auch durchzuführen. Wird es wieder ein Update geben. Dann schauen wir mal, ob sich das magische Jahr von 2033 auf 2035 verschiebt dann. Aber das warten wir ab. Insofern wird es natürlich spannend zu sehen, wie sich das verändert, weil wenn in 2 Jahren dann wieder solche Gespräche stattfinden, also 2027, dann sollte eigentlich, wo ist ja hier die Annahme, der Anteil von Nutzfahrzeugen, die nicht mit Diesel auf die Straße gebracht werden, schon zumindest bei einem Drittel liegen. Das heißt, im Jahr 2027, wenn da die nächsten Gespräche stattfinden, dann sollten wir eigentlich schon einen signifikanten Anteil an zumindest von Batteriefahrzeugen und einen kleinen Anteil auch an Wasserstofffahrzeugen auf der Straße sehen. Ich bin gespannt, ob es wirklich so sein wird.
Ja, es ist auf jeden Fall wieder eine Motivation, dabei zu bleiben. Mal schauen, welche Podcast-Episode es dann wird.
Ja, genau.
Wo wir dann die neuen Cleanroom-Gespräche betrachten. Aber bis dahin gibt es noch viele andere Themen, die wir natürlich gerne mit euch begehen.
Genau, oder ob wir bis dahin schon auf die Seychellen ausgewandert sind. Aber ja, schauen mal. Es läuft.
Ja.
Gut, wir verlinken euch natürlich wieder diese Zusammenfassungsstudie, wie man es nennen möchte, von den Cleanroom-Gesprächen. Die ist wirklich sehr gut lesbar und stehen interessante Dinge drin. Wenn es euch interessiert, wie gesagt, dann schaut in die Shownotes hinein zu dieser Episode und ihr findet den Link dazu. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch auf unserer Webseite vorbeischaut, www.hydrogenbar.de oder mit uns über die E-Mail-Adresse in Kontakt tretet, kontakt@hydrogenbar.de.
Genau. Und wenn ihr natürlich irgendwelche Ideen habt für unsere neuen Episoden, lasst es uns darüber wissen.
Genau.
Wir freuen uns immer, wenn irgendjemand Ideen mit uns teilt.
Ja, genau. So ist es.
Ja, aber bis dahin dann, ja, eine gute Zeit euch. Ja.
Wir hören uns in der nächsten Woche wieder mit einer neuen Episode des Hydrogen Bar Podcasts. Eine schöne Zeit, macht's gut, bis dahin.
Ciao.